Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich ist auch Klaus Püschel da, Rechtsmediziner in Hamburg. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, inzwischen pensionierter Rechtsmediziner hier in Hamburg, aber in Bezug auf die spannenden Fälle immer noch auf der Höhe der Zeit. Tag allerseits. Moin, moin.
Heute geht es in unserem Podcast um eine Tat, die ein Gericht später als unfassbar bezeichnet hat. Und man kann sich, glaube ich, denken, wenn auch erfahrene Richter, die ständig in ihren Prozessen mit Verbrechen wie Mord und Totschlag zu tun haben, etwas als unfassbar bezeichnen, dann hat es die Geschichte wirklich in sich. Also, das Werk ist vollbracht. Und die Frau, die sich da so ins Zeug gelegt hat, ist erschöpft. Sie hat den verhassten Vater ihres Verlobten umgebracht und sie hat in den Stunden danach alles in ihrer Macht Stehende unternommen, um ihre Tat möglichst geheim zu halten. Der Leichnam des 85-Jährigen ist nun zerstückelt, die Körperteile sind verstaut und zum Abtransport bereit. Doch etwas gilt es noch zu erledigen, und zwar etwas Wichtiges. Manuela M., die Täterin, greift nur noch ein letztes Mal zum Werkzeug. Sie trennt nämlich dem Toten den Penis ab. Der Lebensgefährte, der 46-Jährigen, hat die Frau zu diesem Schritt, und man kann auch sagen zu diesem Schnitt, ermutigt. Er hat nämlich gemeint, es sei ein Akt der Befreiung und der Rache. Er hat gemeint, es würde ihr, Zitat, guttun.
Das klingt sehr eigenartig, geradezu bizarr. Die Verstümmelung eines Körpers als befriedigender, befreiender Akt. Aber wer, wie ich als Rechtsmediziner oder du als Gerichtsreporterin, oft mit den Abgründen der menschlichen Psyche konfrontiert wird, weiß, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so gehört der Fall, über den wir heute sprechen wollen, wirklich zu den außergewöhnlichen, aber immer wieder sehr realen Geschichten, die sich in unserem Lande abspielen. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Eine Reihe derartiger, fast unglaublicher Geschichten haben wir dargestellt in unserem neuen Krimi-Sachbuch mit dem vielversprechenden Titel Sex and Crime.
Ja, Sex and Crime, das ist natürlich jetzt auch Inhalt dieser Geschichte, über die wir heute reden, in der Manuela M. ja die Hauptrolle spielt. Als diese Frau, Manuela M., später wegen des Verbrechens an einem betagten Mann der Prozess gemacht wird, als also das Gericht darüber entscheiden muss, welche Strafe für ein solches Tötungsdelikt mit anschließender Zerstückelung des Leichnams angemessen ist, da sagt der Vorsitzende Richter: Wie viele andere haben auch wir Richter uns gefragt, wie ein Mensch imstande sein kann, einen anderen regelrecht zu schlachten. Der Vorsitzende spricht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, von einem unfassbaren Verhalten. Unfassbar, ja, aber gleichwohl real. Eine fatale Mischung aus Hass, jahrelang erlebten Demütigungen und sexuellen Übergriffen und zugleich auch Abgestumpftheit haben dazu geführt, dass Manuela M. einen 85 Jahre alten Mann töten und den Leichnam schänden konnte.
Diese entsetzlichen Ereignisse, die sich übrigens am 9. und 10. September 2012 in einer Wohnung im Hamburger Nordosten abgespielt haben und mit der dann auch die Rechtsmedizin und die Gerichte befasst sind, sind die grausame Zuspitzung in einem Leben, das trostlos begonnen hat, sich wenig erfreulich fortsetzt und das nicht viele Chancen bereitgehalten hat für diese Manuela M.
Ja, solche Lebensläufe und Schicksale erlebe ich immer wieder, wenn ich in Gerichtsprozesse gehe und den Menschen ihren Geschichten zuhöre. Aber es wäre sicher unrecht zu sagen, dass es bei Manuela M. letztlich zu einer Horrortat hat kommen müssen. Doch die Grundlagen für ein Leben, das dem Abgrund langsam aber stetig entgegensteuert, die sind doch gelegt und wohl auch schwer zu umgehen, denn statt Liebe und Geborgenheit hat Manuela M. als kleines Kind Ablehnung und Missbrauch erfahren. Und wie sie mit Konflikten umgehen kann, wie sie Beziehungen festigen kann, das hat sie überhaupt nicht gelernt. Und schon früh wird der Alkohol ihr treuster Begleiter. An ihm hält sie sich fest, nicht gerade das Richtige als Stabilitätsfaktor in einem Leben. Ja, am Alkohol hält sie sich fest bis zum bitteren Ende.
Als Rechtsmediziner erlebe ich das immer wieder. Wie häufig Alkohol bei Verbrechen eine Rolle spielt. Ja, manchmal sage ich, man könnte einen relevanten Prozentsatz der Rechtsmediziner einsparen, wenn es das Thema Alkohol nicht gäbe. Wenn der Konsum von etlichen Glas Bier, Wein oder hochprozentigen die Menschen enthemmt und dann schließlich Dinge tun lässt, die furchtbar enden. So wie im Fall von Manuela M. Aber bevor wir uns diesem Verbrechen in seinen furchtbaren, aber auch sehr spannenden und spektakulären Einzelheiten zuwenden, also aus meiner Sicht Hohe Schule der Rechtsmedizin, ja, vorher sollten wir mal über die frühe Kindheit und das weitere Leben der Hamburgerin kurz reden.
Ja, denn nur so kann man verstehen, wie es nachher zu der Tat gekommen ist. Ihren Vater hat die Frau nie kennengelernt und ihrer Mutter ist Alkohol und um vieles wichtiger als das Wohl ihrer Tochter. Die Mutter nimmt Manuela, als diese noch im Kindergarten und im Grundschulalter ist, mit in Kneipen. Und dort dürfen Männer dem kleinen Mädchen gegen die Zahlung von Geld oder auch für ein Glas Schnaps oder Bier unter den Rock fassen. Ja, von der eigenen Mutter an Fremde verkauft, so erlebt das Kind schon früh Demütigung und bestimmt auch ein Gefühl von Wertlosigkeit. Man fragt sich, wie muss es sich für sie anfühlen, wenn die Mutter sie hergibt im Tausch für einen Drink? Furchtbar.
Ja, da muss man kein Psychologe sein, um zu ahnen, dass sich das entsetzlich auf eine Kinderseele auswirkt.
Ja, wirklich schlimm. Aber als Manuela 11 Jahre alt wird, fängt sie an, sich gegen den Missbrauch aufzulehnen. Aus Sicht der Mutter ist das Mädchen damit unnütz und lästig geworden. Sie kann es ja nicht mehr verkaufen. Eine geradezu furchtbare Logik der Mutter, eine menschenverachtende Logik. Sie schiebt ihre Tochter in ein Heim ab. Der Kompass, der zu einem soliden Werdegang bei Manuela M. führen könnte, der fehlt nun. Und auch die sexuellen Übergriffe gegen das Mädchen hören nicht auf. Im Gegenteil, die werden sogar noch schlimmer. Die Jugendliche wird nach einer Vergewaltigung schwanger. Da ist sie gerade 14. Das Kind will sie nicht. Sie lässt es abtreiben. Sex, das ist für Manuela M. in erster Linie verbunden mit Ekelgefühlen und mit Gewalt.
Ja, immerhin gibt es aber auch einige positive Aspekte in ihrem Leben. Nach mehreren Höhen und Tiefen in der Schule gelingt es der Hamburgerin, ihren Realschulabschluss zu erlangen. Immerhin, finde ich super.
Allerdings.
Nebenbei treibt sie jetzt intensiv Kampfsport. Vor allem beim Judo erzielt sie in Wettkämpfen auch eine Reihe von Erfolgen.
Und sie heiratet, allerdings scheitert die Beziehung, auch eine zweite Ehe wird geschieden und ein Sohn, den sie während dieser Verbindung geboren hat, gibt sie zu Pflegeeltern und nimmt nie wieder Kontakt zu dem Jungen auf. Ein Kind großziehen nach den traumatischen Erfahrungen, die sie selber in frühester Jugend erlebt hat, das würde wohl ihre Kräfte übersteigen, das glaubt Manuela M. Und schließlich ist sie auch noch als junge Erwachsene massiv straffällig geworden. Hintergrund ist eine für die in diesem jetzt 20-jährige Frau unerträgliche Wohnsituation. Mit ihrem damaligen Freund ist sie, weil sie kein Geld für eine Wohnung hat, bei ihrer Mutter und deren Ehemann untergekommen. Man höre und staune, wieder bei der Mutter. Doch das Leben der Eheleute, also der Mutter und deren Mann, ist geprägt von Alkoholexzessen und körperlichen Auseinandersetzungen. Und noch eine weitere Erfahrung belastet das Verhältnis zwischen den beiden Paaren erheblich. Als Manuela M. 16 war, hat ihr Stiefvater ihr auf ekelerregende Weise ein sexuelles Angebot gemacht. Das hat sie nicht vergessen, also will sie aus dieser verhassten Wohngemeinschaft raus, egal wie, und dafür braucht sie Geld.
Ja, das ist also jetzt die sehr negative Entwicklung. Also das Wie entpuppt sich nach einiger Überlegung als Banküberfall. Ja, so will das junge Pärchen Geld zusammenbekommen, um wegzugehen, um ins Ausland zu gehen. Vom Stiefvater werden sie nicht nur zu diesem Verbrechen ermutigt. Der ältere Mann stellt ihnen auch noch zwei Gaspistolen aus seinem umfangreichen Waffenarsenal zur Verfügung. Sie beschaffen sich ein Motorrad als Fluchtfahrzeug und Gesichtsmasken, um bei ihrer Tat unerkannt zu bleiben. So maskiert und bewaffnet überfallen sie am 11. August 1986 eine Bank im Hamburger Westen, bedrohen eine Kassiererin und Kunden mit ihren Gas- und Schreckschusspistolen. Ja, und sind insofern erfolgreich. Also das Duo erbeutet immerhin 12.800 Mark.
Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1986, als noch D-Mark gültig war.
Ja, also 12.800 D-Mark. Trotz zunächst gelungener Flucht werden sie allerdings schnell ermittelt. Und für dieses Verbrechen erhält die damals 20-Jährige eine Jugendstrafe mit Bewährung. Bewährung beim Banküberfall, da hat sie aber tatsächlich auch nochmal Glück gehabt.
Da hat sie viel Glück gehabt, dass sie so noch relativ günstig dabei weggekommen ist. Danach ist sie für viele Jahre straffrei geblieben. Also insofern hat sich das Vertrauen, das Gericht damals in sie gesetzt hat, zumindest für die nächsten Jahre schon erfüllt. Und sie hat dann einen Job angenommen. Sie hat ihren Lebensunterhalt als Bauarbeiterin verdient. Doch Alkohol und zunehmend auch illegale Drogen konsumiert sie reichlich. Und in einer Therapieeinrichtung, wo sie vom Rauschgift zwar loskommt, aber nicht vom Alkohol, lernt Manuela M. im Jahr 2000 einen Mann kennen, der ja schwer alkohol- und drogenabhängig ist.
Ja, das erlebe ich immer wieder und du ja auch vor Gericht dann, dass sich offensichtlich die Probleme insoweit anziehen, regelrecht. Ja. Also nicht gerade die beste Beziehung und das beste Umfeld, um selber vom Alkohol wegzukommen.
Nee, wirklich nicht. Aber dieser Ralf R. und Manuela M. verlieben sich ineinander. Sie brechen ihre Therapien ab und ziehen in eine gemeinsame Wohnung. 11 Jahre später wird ihnen ihr Mietverhältnis gekündigt und nun wollen sie und brauchen sie ein anderes Dach über den Kopf. Und jetzt zieht das Paar nun zu den Eltern von Ralf R., also dem Freund von Manuela M. Die Mutter des Freundes, der das Haus gehört, hat gegen die neuen Mitbewohner keine Vorbehalte. Aber der Vater, der ist da ganz anderer Meinung, der sieht das sehr kritisch. Er befürchtet Probleme, weil die beiden jungen Leute ja schwer alkoholabhängig sind und der Sohn auch noch drogenabhängig. Ja, Manuela M. konsumiert nach wie vor große Mengen Alkohol und wie erwähnt, der Lebensgefährte ebenfalls, nimmt weiter harte Drogen und die jungen Leute bringen einen Hund mit in den Haushalt, den der Vater Karl R. nicht leiden kann.
Damit sind Konflikte ja vorprogrammiert, dass aber am Ende einer im Grab landen würde und einer im Gefängnis. Ja, damit hat wohl ja zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet.
Nein, aber die Auseinandersetzungen werden häufiger, die Situation eskaliert und vor allen Dingen zwischen Manuela M. und ihrem Vater und dem Vater ihres Verlobten kommt es zunehmend zu Spannungen. Der 85-Jährige schimpft immer wieder über seine Schwiegertochter in spe und lässt auch keinen Zweifel daran, dass er sie für unbeholfen hält und auch nervig. Und dann hat der Senior neben einer Reihe von anderen Eigenarten die Gewohnheit, eine Angewohnheit, die Manuela M. besonders heftig stört. Er läuft nämlich immer wieder gern ohne Hose im Haus rum.
Ja, schon nachvollziehbar für mich, dass das für die Frau unangenehm war. Und vielleicht wäre sie gegenüber diesem Verhalten gelassener gewesen, wenn sie nicht früher in ihrer eigenen Jugend so viele Missbrauchserfahrungen gemacht hätte. So aber kann man sich vorstellen, dass dieser schamfrei entblößte Unterleib des alten Mannes für sie eine nur mühsam zu ertragende Provokation ist.
Ja, also zwischen den beiden herrscht abgrundtiefe Abneigung. Es gibt immer wieder Streit. Da braucht es wirklich nur noch einen Funken, um den massiven Groll in Manuela M. zur Explosion zu bringen. Ja.
Ja.
Wie geht's weiter?
Und der Funken zündet dann. Das geschieht am 9. September 2012. Ihr Freund ist schon seit Wochen wegen einer Drogentherapie außer Haus. Die Ehefrau von Karl R. ebenfalls seit längerem unterwegs.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Sich an jedem Vormittag darüber lustig macht, wie Manuela M. sich beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine schwer tut. Was dann geschieht, hat die damals 46-Jährige, später als Angeklagte vor Gericht geschildert. Erzähl mal, Bettina, du warst dabei. Was hat die Frau gesagt?
Naja, also Manuela M.'s Aussage ging so: Der ehemalige Busfahrer, also der 85-Jährige, habe, so sagte sie, ständig an mir rumgemotzt. An dem Tattag habe ich in der Küche an der Spülmaschine gearbeitet. Er kam herein und meckerte: Es gibt Frauen, die sind wirklich zu blöd, eine Spülmaschine aufzufüllen. Also soll der Mann zu ihr gesagt haben. Dann fährt sie weiter fort. Das konnte ich noch ertragen. Meckern war bei ihm an der Tagesordnung. Aber dann versetzte meinem Rauhardackel Pluto einen Tritt und schließlich schubste er mich gegen den Küchentisch. Und dann hat sie geschildert, wie sich die Sache weiter ereignet habe. Als der Senior dann die Treppe ins Obergeschoss hochgehen möchte, verfolgte sie ihn. Sie ist ja vom Judo gestählt und auch kräftig von ihrer Arbeit als Bauarbeiterin. Sie folgt ihm also wutentbrannt, schimpft laut. Er versucht den Angriff, den er nun ahnt, abzuwehren, ist aber dafür nicht kräftig genug. Die ehemalige Kampfsportlerin wendet nun bei ihm ein Judo-Griff an, der als Kreuzwürger auch bekannt ist. Und zwar packt sie den Hals des Mannes, der sich mittlerweile zu ihr umgedreht hat, mit beiden Händen über Kreuz am Kragen und zieht den Stoff kraftvoll zusammen. Was passiert dann genau? Erklär das doch mal.
Ja, das ist jetzt der Fall für die Rechtsmedizin. Die Blutzufuhr wird am Hals blockiert. Also je nachdem, wie der Druck erfolgt, werden die Blutadern, also die Venen, und die Schlagadern, also die Halsschlagadern, blockiert. Und wenn man die Schlagadern blockiert, lange genug, dann kann man damit einen Menschen umbringen.
Ja, und lang genug, was muss man sich darunter vorstellen? Kann man das Sekunden oder wie lange dauert sowas? Ich möchte jetzt keine Tipps bekommen, aber.
Ja, kleiner Exkurs in die Rechtsmedizin und die Pathophysiologie der Strangulation. Also wenn die Halsschlagadern abgedrückt sind, dann wird man tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Sekunden bewusstlos und ist damit wehrlos, handlungsunfähig.
Das ist verdammt schnell, ne?
Ja, das ist eine sehr kleine Zeitspanne. Führt zum Beispiel auch dazu, dass die Menschen beim Erhängen sehr schnell bewusstlos werden und sich dann nicht mehr retten können. Allerdings, wenn man dann sicher gehen will, dass die Person auch wirklich stirbt, muss man diesen Griff noch minutenlang aufrechterhalten.
Und das gilt jetzt wiederum, bezieht sich wiederum auf die Judokämpferin.
Ja, also zum Schluss war da ja einer tot. Und da reicht natürlich ein Griff von einigen Sekunden nicht aus. Der führt nur zur Bewusstlosigkeit. Das Opfer wacht wieder auf. Und wenn der Mensch stirbt, dann kann man als Rechtsmediziner schon begutachten, dass tatsächlich die Strangulation minutenlang gedauert hat. Mhm.
Düster, rau und meisterhaft erzählt. Aus dem Schatten des Vergessens ist der erste Band der Thriller-Reihe des Kanadiers Martin Michaud. Montreal, ein Tag vor Weihnachten. Eine renommierte Psychologin wird auf bestialische Weise getötet. Ein angesehener Anwalt vergräbt Dokumente aus seiner Kanzlei auf dem Friedhof. Danach verschwindet er ohne jede Spur. Ein Obdachloser stürzt sich von einem Hochhaus in den Tod. In seinen Manteltaschen finden sich die Brieftaschen der Ermordeten und des Vermissten. Als Sergeant-Detektiv Victor Lessard und seine Partnerin die Ermittlungen in diesem Fall aufnehmen, wird ihnen eine verstörende Aufnahme zugespielt, auf der der längst verstorbene Mörder von John F. Kennedy zu hören ist. Es ist ein Fall, der die beiden in die dunkelsten Abgründe sowohl der menschlichen Seele als auch der amerikanischen Geschichte führt. Aus dem Schatten des Vergessens von Martin Michaud erscheint jetzt im Hoffmann und Campe Verlag.
Ja, Manuela M. hat dann auch den Griff dann gelockert, als sie realisiert hat, dass der Körper des 85-Jährigen ganz schlaff geworden ist. Sie hat dem Gericht das so erzählt, nach 1 bis 2 Sekunden lief er blau an und brach zusammen, das hat sie wörtlich gesagt, da wusste ich, jetzt war etwas Schreckliches passiert. Außerdem erzählt sie, seine rechte Gesichtshälfte sei blau angelaufen gewesen und Blut rinnt ihm aus dem rechten Ohr. Der Mann ist jetzt tot und sie sagt, sie habe ihm doch nur einen Denkzettel verpassen wollen, beteuerte die 46-Jährige im Prozess. Sie haben den alten Herrn nicht wirklich umbringen wollen.
Ja, aber das ist jetzt dann in so einem Prozess auch ganz klar die Stunde der Rechtsmedizin und des rechtsmedizinischen Sachverständigen. Vielleicht hat die Frau da einiges verdrängt und sich dann was eingeredet, dass sie dann gesagt hat, eigentlich nur Denkzettel und ich wollte ihn nicht töten. Aber Wer so massiv gegen den Hals eines Menschen einwirkt, wie die Frau mit ihrem Judo-Griff, den muss sie auch langdauernd angesetzt haben, der muss auch damit rechnen, dass andere tödliche Verletzungen erleiden. Lass mich noch auf Folgendes hinweisen.
Ja.
Sie hat ja sogar beschrieben, dass der Mann dann aus dem Ohr blutete. Das ist also zu einer erheblichen Blutstauung im Kopfbereich gekommen und das passiert nicht in 1 bis 2 Sekunden, sondern wie gesagt, nur wenn man so einen Griff minutenlang aufrecht erhält. Und das muss ich als Rechtsmediziner dann auch versuchen, dem Gericht darzulegen, damit das nicht bei dieser ja ausgedachten Aussage, Ausrede sozusagen der Angeklagten bleibt.
Ja, noch kommt es ja nicht zum Prozess. Manuela M. will natürlich nicht vor Gericht gestellt werden. Sie fürchtet sich vor einer Anklage wegen der Tötung des Seniors. Und deshalb beschließt sie, seine Leiche verschwinden zu lassen. Zunächst zerrt sie den schlaffen Körper des Toten in die Garage und reinigt den Treppenbereich von den Blutspuren. Dann ruft sie ihren Verlobten an. Der ist ja zur Entziehungskur. das Telefonat, in dem sie Ralf R. vom Tod seines Vaters berichtet, rekapituliert Manuela M. später im Prozess so, dass sie zu ihrem Freund sagt, du Ralf, es ist etwas Schlimmes passiert, dein Vater ist tot. Und dann habe Ralf gesagt, was soll daran schlimm sein? Das kann er in dem Moment noch nicht so richtig verstehen. Gut, der Vater ist 85, vielleicht hat ihn das nicht so sehr gewundert. Aber dann sagt nämlich Manuela M., ich habe Scheiße gebaut, ich habe ihn gewürgt.
Ja, und jetzt, der Freund reagiert. Ja, ich muss natürlich sagen, merkwürdigerweise, aber vielleicht aus der Beziehung da heraus verständlich, regelrecht gelassen und auch effizient. Er empfiehlt seiner Freundin ein Chlorbleichmittel zum Säubern und dann weiterhin auch noch Frischhaltefolie zu besorgen. Darin soll sie den Leichnam seines Vaters einwickeln. Und der Mann selber bricht dann umgehend seine Drogentherapie auf der Insel Fehmarn ab und eilt nach Hause, um seiner Verlobten beizustehen.
Nicht mehr mit Rat, sondern auch mit Tat offensichtlich, ne?
Ja, das Paar beschließt, den toten Körper zu zerteilen und damit dann auch besser zu entsorgen. Sie wollen ihn in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet vergraben. Die Hauptarbeit beim Sägen, das im Erdgeschoss des Paares vonstatten geht, übernimmt ja wieder Manuela M., die ehemalige Bauarbeiterin, die sich mit Werkzeugen gut auskennt.
Die Angeklagte hat im Prozess bei der Schilderung der Tat nicht mit Einzelheiten gespart und ich finde, wir sollten auch die ganze Geschichte erzählen, oder?
Ja klar, das ist ja eine Geschichte, die wirklich war und als Gerichtsmediziner ja, stehe ich dann auch für die Einzelheiten.
Auch wenn es jetzt tatsächlich richtig fies ist, die 46-Jährige erzählt im Prozess, wir haben gleich mit der Zerteilung losgelegt. Und ihr Freund, der habe dabei gesessen und ihr Anweisungen gegeben. Und dann hat sie gesagt, er hatte früher bei den Skinheads gelernt, wie man Leichen entsorgt. Nach seinen Anweisungen erfährte ich den Kopf, die Arme und die Beine von dem Körper.
Ja, so hat sie das erzählt.
Ja.
Und wir konnten das später so auch bei der Obduktion bestätigen. Wir versuchen bei unserer exakten Befunderhebung dann natürlich auch immer die Werkzeugspuren genau zu rekonstruieren und entsprechend ihren Angaben und unseren Feststellungen hat die Frau eine Knochensäge und zusätzlich dann noch ein scharfes Messer aus der Küche benutzt.
Ja, und dann nach dem Absägen von Kopf und Gliedmaßen, so schildert sie es weiter, jetzt wieder wörtlich, sollte ich schließlich auch noch das Gemächt abtrennen. Ihr Freund habe dann gemeint, das würde doch Balsam für ihre Seele sein, ne, wegen der früheren Missbrauchtaten und auch, weil sie sich ja immer über den 85-Jährigen so geärgert hat, dass er ohne Hose rumlief. Und tatsächlich macht sie nun den finalen Schnitt. Ihr erscheint die Entmannung des Toten als angemessene postmortale Strafe für seine Unart, im Haus ohne Hose rumzulaufen. Dann reinigt sie die Körperteile mit dem Chlorbleichmittel, so wie ihr Freund ihr das empfohlen hatte. Und beim anschließenden Verpacken der Körperteile hilft Ralf R. nun mit.
Ja, zum Aufräumen und Säubern des blutbesiedelten, blutbesudelten Zimmers wurde dann Folgendes deutlich. Das nimmt viel länger in Anspruch als das Zerteilen der Leiche vorher. Unter anderem haben kleinere Weichteile, vor allen Dingen kleine Sehnenstücke, den Ausguss verstopft. Naja,
Wir wollen es ja benennen, wir wollen es ja erzählen, wie es war, aber es ist natürlich trotzdem fies.
Ja, Ausguss verstopft. Ja, und das Schrubben des Fußbodens ist sehr mühselig. Danach transportiert das Duo den Torso dann mit einer Sackkarre zum Naturschutzgebiet, ganz in der Nähe, und verscharrt die Leichenteile, also erstmal den Torso. Dann wollen sie sich um die Beseitigung der anderen Körperteile kümmern. Sie gehen zurück in ihre kleine Wohnung und räumen jetzt noch Kopf, Arme und Beine des Toten in einen Rollkoffer.
Ja, aber der Plan, sofort ein zweites Mal zum Vergraben der Leichenteile loszuziehen, der scheitert, weil das Paar einerseits von seinem Tagwerk zu erschöpft ist. Und außerdem ist überrascht ein Kumpel von Ralf R. zu Besuch gekommen. Und naja, den können sie natürlich schwerlich bitten, beim Entsorgen eines zerstückelten Toten mit anzupacken. Also wartet das Duo damit bis zum Folgetag. Manuela M. sagt später im Prozess, ich wünschte, ich hätte die Kraft gehabt, mich den Anweisungen von Ralf zu widersetzen. Und zumindest dann im Prozess, während sie die Tat geschildert hat, ist die 46-Jährige auch tatsächlich immer wieder in Tränen ausgebrochen.
Ja, wer es glaubt.
Ja, was kann man misstrauisch sein, aber vielleicht hat sie ja wirklich, war sie ja wirklich im Nachhinein entsetzt über ihre Tat.
Ihr selber und auch ihrem Freund hat der alte Mann Karl R. in den nächsten Wochen offensichtlich nicht gefehlt. Doch es gibt andere, die den Mann vermissen. Damit sind wir wieder bei einem meiner Standardthemen, Lieblingsthemen, vermisst. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch schon häufig beschäftigt haben. Auch hier lass mich erinnern an unser gemeinsames Buch. Das heißt auch so, Vermisst.
Sehr spannend zu lesen, kann ich nur empfehlen.
Kürzlich rausgekommen.
Genau.
Hier ist es jetzt so bei Karl R., dass wenige Tage nach dem Verschwinden des pensionierten Busfahrers bei der Polizei eine Vermisstenanzeige eingeht. Tochter Birgit und der Schwiegersohn von Karl R. berichten den Beamten, dass sie nennen ihn von ihrem alten Herrn, also das ist ihre Wortwahl, dass sie seit mehreren Tagen kein Lebenszeichen mehr erhalten hätten.
Ja, und die Polizei, die ermittelt dann auch im Umfeld des Mannes, geht also der Vermisstenanzeige intensiv nach und sie findet unter anderem in seinem Haus eine Art Tagebuch, in dem er präzise alle Erinnerungen und seine Ausgaben aufgelistet hat. Und ja, diese Eintragungen enden nun genau am 9. September. Danach ist demnach nichts mehr vorgefallen. Und die Manuela M. gerät sehr schnell in das Visier der Ermittlungen, weil ja nun auch ihr katastrophal schlechtes Verhältnis zum Vater ihres Lebensgefährten kein Geheimnis gewesen ist. Und da hakt die Polizei dann doch mal intensiv nach.
Ja, und dieser Behauptung, Karl R. habe sich freiwillig abgesetzt, ja, der schenkt die Polizei, ich finde, verständlicherweise keinen rechten Glauben. Ja, zum Beispiel auch, weil von dem 85-Jährigen noch sein künstliches Gebiss im Haus entdeckt wird. Ein Detail nebenher. Ja, aber schon, wie ich finde, ein relevantes Indiz. Zahnlos wäre der alte Mann ja wohl kaum freiwillig abgereist.
Nee, vermutlich nicht. Natürlich beschleunigt das dann die Ermittlungen oder die werden dann weiter intensiviert. Und dann kommt der Zufall der Polizei zu Hilfe, nämlich 3 Wochen später, am 7. Oktober des Jahres 2012, da sind wir ja mit unserer Geschichte, findet ein Hobbyfotograf, der Tiere und Pflanzen hat fotografieren wollen, einen abgetrennten Arm im wenige 100 Meter entfernten Naturschutzgebiet. Möglicherweise haben Tiere das Körperteil ausgebuddelt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist der Fotograf natürlich entsetzt und alarmiert die Polizei. Und auch die Rechtsmedizin wird eingeschaltet. Wie ging es dann weiter?
Ja, wie üblich in einem solchen Fall. Also die diensthabende Rechtsmedizinerin wird dazu gerufen und unterstützt die weiteren Suchmaßnahmen. Ist also vor Ort. Wenig später wird unweit der Fundstelle des Arms ein aufgekratztes Erdloch entdeckt. Da waren also offensichtlich wieder Tiere am Werk. Mhm. Und darin befinden sich jetzt weitere Leichenteile, die offenbar von diesen Tieren, da kommen zum Beispiel Füchse in Betracht, ja, aber auch kleinere Tiere, Marder zum Beispiel, ja, also jedenfalls so kleine Aasfresser insbesondere. Und diese Leichenteile sind offensichtlich aus der ursprünglichen Grube verschleppt worden. Und mit Hilfe von Spürhunden, die jetzt eingesetzt werden, werden dann die letzten fehlenden Stücke auch noch aufgefunden, aufgespürt.
Alle Stücke?
Ja, auch der Penis.
Aha, okay.
Naja, außerdem werden noch Kleidungsstücke und auch das Fahrrad des Opfers geborgen.
Und ihr habt noch am selben Abend den Toten seziert, oder?
Genau, so ist das bei uns üblich. Rechtsmediziner arbeiten rund um die Uhr. Nachts um 23 Uhr beginnt bei uns im Institut für Rechtsmedizin die Sektion, die dann bis zum nächsten Morgen dauert. Am Anfang erfolgt, wie stets in derartigen Fällen, bei uns eine Computertomographie. Danach ist schon klar, dass es sich um menschliche Teile handelt und dass alle vorgefundenen Körperteile zusammenpassen. Da kann man also tatsächlich bei der postmortalen Bildgebung schon die Teile ordnen und die Abtrennungsränder zusammenpassen.
Also ihr legt das so die Schnittflächen aneinander, so ein bisschen wie so in einem Puzzle, muss ich mir das vorstellen.
Ja, am Bildschirm. Das funktioniert ganz gut. Und wir wissen dann beim Beginn der Sektion im Grunde schon sicher, dass es sich um einen einzigen Leichnam handelt, der zersägt wurde. Die nachfolgenden weiteren Sektionsmaßnahmen sind dann durch stärkergradige Fäulnisveränderungen und auch durch Tierfraß erschwert. Mikroskopische Untersuchungen sowie spezielle knochenpathologische Untersuchungen werden noch angeschlossen, bei denen dann auch eine Kehlkopffraktur nachgewiesen wird. Und das führt dann insgesamt zur Diagnose eines Strangulationsmechanismus. Und die Blutung im Kopfbereich, zum Beispiel aus dem Ohr, die stützen diese Diagnose einer Strangulation mit sogenannten Stauungsblutungen. Und darüber hinaus erfolgt dann auch eine spezielle entomologische Begutachtung.
Entomologie, das ist Insektenkunde.
Klar, ein Fremdwort, nicht so ganz einfach auszusprechen, aber alle, die sich für Rechtsmedizin interessieren, kennen das inzwischen. Also diese entomologischen Untersuchungen werden ja gerade bei Kriminalromanen häufig so sogar in den Mittelpunkt gestellt. Also in diesem Falle haben wir zum Beispiel die Fliegeneier, die an den Leichenteilen asserviert wurden, weitergehend analysiert. Die waren alle der Schmeißfliegenart, das ist sozusagen auch die häufigste, Calliphora vicina zuzuordnen.
Calliphora vicina, okay.
Ja, also gemeine
Schmeißfliege. Die begegnet ihr öfter, die Dame?
Wir kennen die ganz gut. Mhm. Unter Berücksichtigung der Jahreszeit, der Umgebungstemperaturen und der Entwicklung speziell dieser Fliegenart konnte dann die Leichenliegezeit nahe an den Tag des Verschwindens des Mannes herandatiert werden. Also das ist die spezielle Sinngebung für diese Untersuchung, auch die Stärke, dass man tatsächlich mit solchen entomologischen Untersuchungen in der Zeit von wenigen Wochen ganz gut festlegen kann nach dem Tode, wann der Todeseintritt erfolgte und wann die Fliegen dann ihre Eier abgelegt haben.
Weil allein mit der Obduktion ist das ja nicht zu schaffen, wenn das jetzt Wochen zurückliegt.
Nein, da können wir bei stärkergradig fäulnisveränderten Leichnam eigentlich nur sagen, dass der Tod vor Wochen oder Monaten eintrat.
Aber die Fliegen helfen euch bei der genaueren Bestimmung.
Genau, das sind die kleinen Detektive, die uns helfen. Ja, und dann ging es noch um die Identifizierung. Und die endgültige Identifizierung des Mannes erfolgte dann durch spezielle zahnmedizinische Untersuchungen. Wir sprechen dann von den forensisch-odontologischen Untersuchungen mit Erhebung von Zahnstatus und Gebissbefund. Und dadurch war die Identifizierung klar beim Vergleich mit den Befunden seines Zahnarztes.
Wir kommen noch mal zum Prozess, aus dem wir ja schon ein paar Mal zitiert haben. Da wird der Angeklagten zunächst Mord vorgeworfen. Und es heißt nämlich, bei dem Angriff auf der Treppe von hinten sei das Opfer arg und wehrlos gewesen. Deshalb kommt es dann also zur Mordanklage. Arg und Wehrlosigkeit ist ja ein Mordmerkmal. Bei einer Verurteilung würde ihr dann die lebenslange Freiheitsstrafe drohen. Und dann gibt's noch weitere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die 46-Jährige, nämlich Störung der Totenruhe und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die fallen aber natürlich im Vergleich zum Mord eher kaum ins Gewicht.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Also dieses Stören der Totenruhe, was die Zuhörer oder Leser häufig ganz besonders empört und wo man tatsächlich dann dem Täter oder der Täterin solche Gemeinheit und Ruchlosigkeit unterstellt, das ist juristisch nicht relevant. Sag nochmal, warum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz? Womit hängt das zusammen?
Naja, in ihrer Küche hat die Hamburgerin Einmachgläser gehortet, 19 Stück, und da war Cannabis drin. Aber naja, wie gesagt, das Cannabis spielte bei dem Fall praktisch keine Rolle. Interessant ist aber, dass für den vorsitzenden Richter, in dessen Kammer schließlich der Fall landet, Manuela M. keine Unbekannte ist. Er ist nämlich derjenige, dessen Kammer viele Jahre zuvor die damals 20-Jährige wegen des Banküberfalls aus dem Jahr 1986 verurteilt hat. Damals hatte der vorsitzende Richter, ja, wir erinnern uns, noch auf eine Jugendstrafe mit Bewährung erkannt. Bewährung deshalb, weil er gehofft hatte, dass die junge Frau durch ihren Sport Selbstvertrauen erlangt und den Sprung in eine bessere Welt finden würde. Ja, dieses Vertrauen in eine positive Entwicklung hat Manuela M. jedoch langfristig zumindest nicht rechtfertigen können.
Ja, zunächst war sie ja tatsächlich einige Jahre straffrei geblieben, ja. Und ja, so ganz lange kann man das natürlich auch nicht prognostizieren.
Nein, natürlich nicht.
Die Darstellung der Angeklagten im Prozess. Sie habe den Karl R. lediglich 1 bis 2 Sekunden gewirkt, passt nicht zu den rechtsmedizinischen Erkenntnissen. Darauf habe ich ja schon hingewiesen. Wir in der Rechtsmedizin haben wirklich die Einzelteile alle sehr exakt untersucht durch die Computertomographie und dann durch die Sektion. Insbesondere gilt dies auch für den Kopf- und den Halsbereich. Dabei haben wir unter anderem diese angeführten Stauungsblutungen aus dem Ohr festgestellt. Die deuten darauf hin, dass es zu sogenannten Erstickungsblutungen gekommen ist durch die Blutstauung im Kopfbereich.
Und das konntet ihr nach so vielen Wochen noch feststellen?
Ja, das konnte man tatsächlich beim Leichnam noch festhalten. Das hat die Frau ja übrigens auch selber gesagt.
Ja,
ne? Und da muss man dann sagen, das geht erst, wenn längere Zeit der Hals zugedrückt wird. Das Minimale für solche Stauungsblutungen sind 15 bis 20 Sekunden. Aber der Blutrückfluss wird, wenn der Tod eintritt, deutlich länger behindert. Und dass dieses lang anhaltende Würgen stattgefunden hat, was ich dann so im Prozess herausgestellt habe. Das ist ein wesentliches Argument dafür, dass die Staatsanwältin der Angeklagten dann auch nicht abnimmt, dass die Tötung von Karl R. ja fast unbeabsichtigt gewesen sei oder ein Unfall.
Die Staatsanwältin hat dann eine 10-jährige Freiheitsstrafe von Manuela M. beantragt, allerdings nicht mehr wegen Mordes, sondern jetzt wegen Totschlags. Die Absicht, heimtückisch zu morden, sei der Angeklagten nicht mit der hinreichenden Sicherheit nachzuweisen, sagte die Staatsanwältin dann in ihrem Plädoyer. Womöglich sei Karl R. doch nicht arglos gewesen.
Ja, und in der geforderten Gesamtstrafe sind auch die Delikte Störung der Totenruhe wegen der Zerstückelung sowie der Abtrennung der Genitalien und Verstoß gegen das Rauschgiftgesetz mit inbegriffen.
Und in ihrem letzten Wort, das ja jedem Angeklagten zusteht, nach den Plädoyers und vor der Urteilsverkündung, sagt die Angeklagte unter Tränen, sie hoffe, die Angehörigen des Verstorbenen könnten ihr eines Tages vergeben. Also ihr Lebensgefährte Ralf K., ja immerhin der Sohn des Opfers, zumindest scheint damit keine Probleme zu haben, denn als er im Prozess als Zeuge gehört werden sollte, hat er geschwiegen.
Ja, als Verlobter der Angeklagten hat er auch das Recht dazu. Er muss seine Freundin nicht belasten. Genauso wie grundsätzlich Angehörige, also nahe Angehörige eines Angeklagten, keine belastende Aussage machen müssen. Das sehen unsere Gesetze so vor.
Aber die Beweislage und auch das Geständnis, das ja noch dazukommt von Manuela M., das reicht dem Gericht für eine Verurteilung. Schließlich erkennt die Kammer auf eine Freiheitsstrafe von 9,5 Jahren für die Frau und bleibt damit nur wenig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die 46-Jährige den Vater ihres Freundes zumindest mit bedingtem Vorsatz getötet hat. Und dann sagt der Richter, nie hätte ich vermutet, dass sie ihre Judo-Kenntnisse dazu missbrauchen würden, einen alten Mann zu töten. Das Verhalten der Angeklagten sei vorsätzlich gewesen. Den Tod haben sie billigend in Kauf genommen, hat der Richter noch gesagt. Und bei der anschließenden Zerstückelung des Leichnams sei vor allem damit die anschließende Zerstückelung des Leichnams sei vor allen Dingen damit zu erklären, dass Manuela M. ihren Schwiegervater abgrundtief gehasst haben müsse. Und der Richter nochmal wörtlich, besonders die Abtrennung des Genitals ist eine herabwürdigende Handlung.
Ja, zum Hass auf das Opfer müsse aber auch eine alkoholbedingte Enthemmung bei der Angeklagten hinzugekommen sein. Jahrelanger massiver Konsum von Alkohol und auch Drogen habe dazu beigetragen, dass es bei ihr keinerlei Hemmungen und moralische Schranken, so hat es der Richter gesagt, mir gegeben habe. Das Tatmotiv der Angeklagten war die Wut über das Verhalten ihr gegenüber. Mit seinen Sprüchen habe das spätere Opfer sie gedemütigt. Aber mit dem ersten körperlichen Angriff lief dann sozusagen das Fass über.
Ja, Manuela M., 9,5 Jahre Gefängnisstrafe hat sie bekommen, wir haben es gehört. Das Ende dieser Zeit hat sie nicht mehr erlebt. Etwa 3 Jahre, nachdem sie ihre Haftzeit angetreten hat, ist die mittlerweile 49-Jährige schwer erkrankt und dann trotz intensivmedizinischer Behandlung im Gefängnis verstorben.
Ja, dies ist schon ein in der Gesamtkonstellation sehr ungewöhnlicher Fall. Bei Manuela M. ist es eine insgesamt sehr spezielle und sehr düstere, wie ich finde, und bedrückende Karriere als Verbrecherin. Selbst Opfer von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch. Dann alkohol- und drogenabhängig. Kriminell als Bankräuberin. Schließlich erneut persönlich erniedrigt, auch in sexueller Hinsicht und ohne Anerkennung, auch in dieser Hinsicht erniedrigt, alles letztlich dann kulminierend in einer brutalen Tötung und Leichenzerstückelung, ja, mit dem Höhepunkt des Abtrennens des Penis. Ja, und dann hat es schließlich die Folgen des jahrzehntelangen Raubbaus an ihrem Körper gegeben, im Gefängnis. Da ist sie schließlich einsam verstorben. Das ist eine echte Bilderbuchkarriere, aber natürlich im völlig negativen Sinn.
Ja, im negativen Sinn, das kann man wohl sagen. Auch ihr Lebensgefährte Ralf R. hat nach dem Urteil gegen seine Freundin nicht mehr lange zu leben. Er stirbt im November 2013, also ein gutes Jahr nach der Tat an seinem Vater, an einer Überdosis Drogen. Und bei Drogen kann man sich natürlich fragen, ist es eine versehentliche Überdosierung gewesen oder ist er seines Lebens überdrüssig gewesen, hat vielleicht auch nachgeholfen. Ich meine, immerhin, er hat den eigenen Vater zerteilt im Zimmer gesehen. Solche Schlachthausbilder im Kopf sind sicher auch quälend und vielleicht irgendwann unerträglich geworden. Man kann nur mutmaßen.
Ja, über Tod durch Rauschgift müssen wir mal einen extra Podcast auflegen. Das ist ein Thema, was mich von Anfang an sehr bewegt hat. Aber für heute sei es das. Wir sind ja beim Thema Sex and Crime.
Ja, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und tschüss.
Und tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.